Radio 1. Nur für Erwachsene.
Jetzt geht es um Poesie. Die braucht ja einen Ort. Und zwar nicht nur zwischen zwei Buchdeckeln, da findet man sie öfters, sondern vor allem im wirklichen Leben. Ein solcher, inzwischen wirklich unverzichtbarer Ort seit nunmehr 30 Jahren ist das Haus für Poesie, das in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg der zeitgenössischen Dichtung für das buchstäbliche Dach über dem Kopf gibt. Und mit Wettbewerben wie dem inzwischen ja auch legendären Open Mic und mit dem Poesiefestival und noch mit vielem mehr. Über all das sprechen wir jetzt mit Thomas Wohlfahrt und Christiane Lange, die beide das Haus leiten. Schön, dass ihr beide da seid. Dich habe ich zuerst genannt, Thomas, weil du im Prinzip am Anfang gleich dabei warst. Also es ist sehr, sehr schön, dass ihr da seid. Thomas, damals war es ja noch, vor 30 Jahren, 1991, war es noch die Literaturwerkstatt Berlin. So hieß das Haus für Poesie damals noch. Das hast du mitbegründet. Wie kam es überhaupt dazu, zu dieser Gründung? Das hat ja auch eine interessante Geschichte, glaube ich.
Ja, in der Tat. Also in diesem Gebäude der ehemals Literaturwerkstatt Berlin versammelte sich eigentlich die 100-jährige deutsche Geschichte. Und das im buchstäblichen tatsächlichen Sinne. Kurzfassung, das Haus wurde 1933 auf jüdischem Grund und Boden gebaut von einem Menschen, der dann nach dem Sieg der Sowjetunion als Nazi enteignet wurde. Dann zog die Regierung der DDR in diesen Majakowski-Ring.
Also in Pankow, das
gute Wort. Sonderzug nach Pankow, das ist es genau. Adenauer sagt, wo Regierung von Pankow. Und das gehört auch ganz dazu, das Haus wurde dann 1981 dem DDR-Schriftstellerverband der Berliner Sektion zur Nutzung übertragen als Dankeschön. Und das ist eben verbürgt für den Rausschmiss von neuen kritischen Autoren in den Jahren davor, in Auswirkungen der Biermann-Ausweisung 1976. So, dann fiel die Mauer und das war in der Zwischenzeit war das so ein Club britischer Art, also für Members Only. Jemand musste anmelden, wenn jemand mitkam und man ging eher nicht hin. Das war fast so ein Unort. Die hatten eine Sauna, deshalb waren auch viele Autorinnen und Autoren durchaus da, aber man ging eigentlich nicht hin. Und mit dieser Last hatten wir das dann übernommen, weil dann mit der Wendedichterin und Autorinnen und Übersetzerinnen und Übersetzer, das mit dem Gendern macht mich immer wahnsinnig eigentlich, dass der, die da ist, eigentlich mein Gendern, das Haus besetzt hatten, faktisch und tatsächlich und buchstäblich und symbolisch. Und dann wollte es der Magistrat und nach der Vereinigung auch der Senat, dass das Haus für Literatur weiterleben lassen. Und so kam es dann zur Gründung der Literaturwerkstatt Berlin, also ein Ereignis, wo Autoren und Übersetzer das Haus in die Hand genommen haben und es gerettet haben oder rüber gerettet haben für die Literatur.
Ja, das ist eine Gründungsgeschichte. Ja, das ist eine total spannende Gründungsgeschichte. Christiane, du bist dann ein paar Jahre später, 1998, glaube ich, dazugekommen, oder?
Ja, ich bin später dazugekommen. Ich hatte schon einzelne Projekte gemacht und Thomas Wohlfahrt stellte mir die Frage, du, ich habe da so eine Idee mit dem Zug, willst du da mitmachen? Und da habe ich ja gesagt und da bin ich immer noch.
Ja, dann diese Idee mit dem Zug, das ist eine solcher Ideen, die irgendwie spektakulär sind. Vielleicht erzählt ihr mal, was das war für eine Idee, also was da passiert ist.
Also das ging eigentlich 1996 los. Das war ein, als der Senat noch auch international sich aufstellte oder aufgestellt hatte, das war der Ingo Weber, zuständig damals für die internationale Abteilung, fragte mich, Mensch, wir haben bei 2000, denkt doch mal nach, was könnte dann literarisch denn sein? Und dann kam mir, was ist das eigentlich jetzt, was eigentlich passiert? Das ist Durchlässigkeit, die Grenzen gingen auf, waren aufgegangen. Man konnte also wirklich von Finnland bis Portugal durchfahren, einige Länder. Und das Ende vom Lied war eben dieses Projekt, das über 100 Autorinnen und Autoren aus, 37 Ländern damals. 43. Wir europaweit haben wir das gleich, europaratsweit, ne? Das war der Frame. Nach Lissabon fuhren, hatten jeweils so etwa 10 Seiten aus dem Oeuvre zur Verfügung Verfügung gestellt. Es wurde aus über 50 Sprachen in, nicht alle, aber viele übersetzt. Und dieser Text reiste dann 6 Wochen mit dem Zug durch Europa durch, von Portugal anfangend bis hoch ins Baltikum, Russland, Weißrussland, Warschau nach Berlin, traf mit der quasi konstanten Textsituation übersetzt nun auf ein immer variables Publikum, nämlich das in den Ländern lebte. Und somit wurde Europa überzogen mit dem eigentlich größten Literaturfestival, über 1 Milliarde Medienklicks und alles, was dann so die Marketingleute dann so erzählen. Wichtig war, man fuhr durch Europa und erfuhr Europa dabei, untereinander im Zug selbst und natürlich auch mal mit dem Publikum. Und wenn ich sagte, offen für alle von Helsinki bis Portugal, stimmte das für viele. Aber zum Beispiel die Türkei, die Autoren aus der Türkei, brauchten 11 Visa. Damals, heute sind es ein paar weniger nur. Ja. Also das offene Europa war. Aber was, glaube ich, war eine Riesenhoffnung und auch ein gutes Gefühl, wir rocken diesen Kontinent, wir machen ihn neu. Und das hat sich dann doch dahin entwickelt, wo wir heute sind. Und das greifen wir jetzt im aktuellen Programm zu 30 Jahren wieder auf.
Genau, darüber reden wir jetzt auch. Also was mich noch interessiert, ist ja Poesie, also Dichtung, zeitgenössische Dichtung, Lyrik, Poesie, Spoken Word. Also Spoken Word ist ja Rock'n'Roll, also das weiß man, ne? Das ist irgendwie Common Sense. Und du schüttelst so, wiegst du den Kopf, aber das ist ja Lyrik, Poesie ist ja immer noch sowas, so ein fragiles Ding, also wo man irgendwie denkt, inzwischen werden bedeutende Literaturpreise an Lyriker verliehen. Inzwischen hat man wirklich das Gefühl, es kommt so, es wird plötzlich so spannend und interessant. Was ist es für dich, Christiane, was diese Lyrik, Poesie so jetzt so gerade so spannend ist? Warum interessieren sich gerade junge Leute, glaube ich, auch sehr dafür?
Also da müsste man noch viel Jüngere als mich fragen, warum sich junge Leute interessieren. Aber was ist das, was Lyrik spannend macht? Ich glaube, weil wir müssen jetzt nicht drüber reden, warum, weil durch viele soziale Medien und so weiter, wir alle kennen die Diskussion, die Aufmerksamkeit für Sprache gestiegen ist. Mhm. Und was passiert heute mit der Sprache? Was passiert mit unserer Sprache? Wir alle sprechen, wir alle denken, wir wissen, was Sprache ist, weil wir täglich kommunizieren. Und wenn wir Kunst der Sprache, also die Dichtung und Gedichte anschauen und lesen und hören, dann erfahren wir nochmal auf ganz andere Weise, welche Welterkenntnis durch Sprache möglich ist. Also wie die bei Verbindungen, die man nicht vermutet hätte, die immer wieder überraschend sind, die Synapsen anfangen zu kleine Funken zu schlagen und wir Verbindungen machen, die wir ohne diese kleinen, dichten Dinger, die man Gedichte nennt, nicht hätten.
Die kleinen, dichten Dinger, die man Gedichte nennt. Nun feiert ihr 30 Jahre. Also es ist ja wirklich jetzt ein großes Jubiläum. Ihr habt die Pandemie, musstet ihr überstehen. Ihr musstet euch auch neu erfinden. Ihr musstet irgendwie neue Formate erfinden, um einfach dabei zu bleiben und den Menschen irgendwie das Gefühl zu geben. Ihr seid da. Also nicht nur sondern wirklich auch wieder Lyrik, Gedichte, Poesie, gerade in einer solchen komplizierten Zeit an die Leute zu bringen. Was macht ihr jetzt mit den 30 Jahren? Wie werden die gefeiert? Wie wird das zelebriert?
Mit einem großen Programm, und wir vertrauen da eben ganz auf diese Kunst der Lyrik, die Kunstform der Sprache, Lyrik, das Gedicht. Und es kommt eben vom Marktplatz, da sind sich eigentlich alle einig, dass niemand war dabei, aber vor 5000 Jahren etwa ist die Kunstform der Lyrik entstanden, so als sinnstiftendes Drittes zwischen Tanz und Musik, und die Rhythmen sind nach wie vor, also Musik, die Kombination ist ja allen bekannt. Zum Tanz gibt es das auch in die bildende Kunst, in alle Künste. Die Lyrik ist eigenständig, aber auch Querschnitt. Und wir versuchen jetzt im aktuellen Programm dem Ganzen auch so ein bisschen zu entsprechen und dieses Spektrum auch nochmal aufzumachen. Und da kannst du, glaube ich, das sehr viel genauer sagen.
Also was wir jetzt im September machen, ist wirklich eine ganze Menge. Und wenn ich das ein bisschen sortieren kann, würde ich sagen, wollen Sie weit gehen oder wollen Sie nicht so weit gehen? Also Poets Corner zum Beispiel sind Veranstaltungen in den Bezirken. Wir haben in Marzahn, in Mitte, in Pankow, in Lichtenberg und so weiter, Reinickendorf, Spandau, in Spandau, auch mit Temje Tesfu, der nachher
noch, gleich noch
genau hier sein wird. Veranstaltungen, die aus der Idee geboren wurde, dass Dichter dort lesen wollten, wo sie leben. Wenn Sie ein bisschen weitergehen wollen, dann am Sonntag, den 19. nachmittags, einen Spaziergang Gedichte im Gehen mit Björn Kulig.
Auch so, du meintest richtig, nicht so weit gehen wollen, ne?
Wenn wir weit gehen wollen, eine Stunde spazieren gehen mit, okay, Björn Kulig. Doch. Und wenn Sie in geschlossene Räume wollen, dann natürlich mit 3G, sind wir leider nicht in unserem Haus, weil es ein bisschen klein ist, ein bisschen eng würde. Wir sind in der Mendelssohn-Remise, aber in der Mendelssohn-Remise haben wir zum Beispiel eine Veranstaltung, wo wir genau nach Pandemie verschoben, 20 Jahren, also 21 Jahren, den Literaturexpress nochmal aufgreifen und Autoren, die damals mitgefahren sind und junge Autoren, also die nächste Generation, fragen, was ist, wenn wir, was ist aus dieser Hoffnung geworden, aus diesem Aufbruch? Und es heißt Rewriting a Myth, also ein Mythos neu schreiben. Ich bin sehr gespannt, wie die zwei Generationen miteinander.
Und zwar der Raub der Europa. Das hatten wir als Vorgabe gemacht. Er erzählt uns neu oder schreibt fort den Raub der Europa, bezogen auf eine Aktualität natürlich.
Ah ja, okay. Wir haben, und das wird auch sehr spannend, wir haben Autoren gebeten, drei, Maren Kamens, Nico Bleutke und Brigitte Oleschinski, unsere Archive zu durchforsten. Und jeder macht ein 30-minütiges Feature. Das werden wir vorstellen. Das heißt, öffnet die Archive, Fragezeichen. Und wir werden dann auch die Frage noch anschließen, was ist eigentlich mit diesen Archiven? Wie weit sollte man die freigeben? Was ist Gemeingut? Was ist Urheberrecht? Also so ein bisschen bewegt sich das dann schon in die Richtung. Und natürlich Lyriklein spielt eine große Rolle.
Ja.
Lyriklein live mit Dichtern aus Österreich und zum Internationalen Übersetzertag am 30. September.
Es gibt viel zu feiern, es gibt viel anzugucken und zu hören und zu fühlen. Und alle Informationen, was du jetzt so angerissen hast, kann man auf eurer Webseite natürlich abrufen und sich aussuchen, wo man hingehen möchte. Wir werden gleich so einen Vorgeschmack bekommen auf das, was im
Skorner.
Genau, in Spandau auf der Zitadelle spazieren geht. Genau, wo Temir Tesfu hinspazieren wird, um seine Performance zu machen, von der wir jetzt gleich eine Ahnung bekommen. Ich danke euch beiden, dass ihr da wart. Herzlichen Glückwunsch, wie gesagt, zu 30 Jahren Haus für Poesie. Dankeschön, Christiane, und dankeschön dir,
Thomas. Danke.
Tschüss. Herzlichen Dank. Danke. Kommt vorbei.
Gerade haben wir viel gesprochen über zeitgenössische Dichtung und Spoken Word, wie sie im Haus für Poesie seit 30 Jahren ein Zuhause haben. Und jetzt erleben wir das auch. Zu Gast ist Temir Tesfu, der unter anderem deutschsprachiger Vizemeister im Poetry Slam ist. Und bevor du loslegst mit deiner Performance, der Moment, in dem du das gedichtete, gesprochene Wort für dich entdeckt hast. Gab es so einen Moment, an den du dich erinnerst, wo du sagst, das ist deine Möglichkeit, dich auszudrücken?
Ja, das war ein Auftritt von Lydia Daher, Musikerin und Lyrikerin, die damals auch noch Spoken Word gemacht hat. Bei uns an der Schule im Rahmen des Brecht-Festivals gab es eine Informationsveranstaltung zu dem Thema und ich hätte Physik gehabt. Und die Sache ist, wir wurden freigestellt für die Dauer dieser Veranstaltung, wenn wir dann gegangen sind. Und ich dachte, Physik oder Lyrik? Ich glaube, die Entscheidung ist klar.
Diese Entscheidung war sehr richtig.
Ja,
Tenje, wir sind sehr, sehr froh, dass du da bist. Ich werde dann, wie gesagt, du wirst im Rahmen des Poesiefestivals auch auftreten. Das werden wir am Ende nochmal sagen, wann und wo. Aber jetzt freuen wir uns erstmal. Tenje Tesfu.
Vielen Dank. Was ich bin, ist eine 100 Jahrhunderte alte Leinwand. Was ich bin, ist Nazingwenya Mabagiti. Was ich bin, ist 1884 in Berlin, ist die Schlacht um Adwa, ist eine zerstückelte Landkarte, die tektonische Plattenverschiebung, die man Geschichte nennt. Ich bin der Erste Weltkrieg und sein Sequel. Ich bin der Kolonialrekrut, der abkommandiert wurde zu kämpfen im Namen sonderbarer Fieberträume, noch sonderbarer Leute. Ich bin eine sonderbare Frucht. Ich bin diese Träume und diese Leute, bin jene, die nach wie vor als vermisst gelten. Ich bin der Führer, der Duce, der Duke von York und der Löwe von Montentotto. Ich bin Nikolai, Leopold, Lothar von Trotha, Batista und Franco. Ich bin ein Schreckschuss. Ich bin der Putz, der abblättert von den Gebäuden einer zugrunde gerichteten Hafenstadt. Ich bin ein Rosenkranz oder ein Gayatri oder eine Fatiha, gemurmelt auf einem Geisterschiff. Ich bin, der ich bin, der ich bin, der ich bin, der brennende Dornbusch, abgefackelt zu Asche. Ich bin Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, bin das jüngste Gericht, das vertagt wird, der Engel in der Höhle und Buddha und Inanna und ihre Tochter Enheduanna, die die ersten Gedichte überhaupt in alabasterne Scheiben meißelte. Ich bin der Bringer des Lichts, der aus den Himmeln fiel und ein Drittel der Sterne mit in den Abgrund stürzte. Ich bin der Schwamm, der den Horizont fortgewischt und der, der die Ozeane leer gesoffen hat. Ich bin das unersättliche Mittelmeer, das unteilbare Rote. Ich bin der Stab des Mose, entzweigebrochen, abermals und wieder und wieder und wieder Luxemburg, Toussaint Louverture, Sankara, Prabhakara, Allende, Lumumba. Ich bin meine verwetteten Vettern, meine verhetzten Schwestern, meine brütenden Brüder, meine Vormütter und Väter, Tanten und Onkel. Ich bin mein Onkel, dem zwei Dinge nachgesagt werden. Er würde dauernd auf dem Streichholz rumkauen, mit dem er sich zuvor die Zigarette angesteckt hat. Und zweitens habe er die Angewohnheit, Selbstgespräche zu führen. Aber letzteres stimmt so nicht. Wenn er den Kopf abwendet und anfängt, auf Italienisch vor sich herzufaseln, ist es eher, als bereist er die Vergangenheit. Als rekapituliert er Szenen aus einem längst verlorenen Skript, geborgen aus der Tiefe seines Schädels. Bühnenanweisung. Genau jetzt ist der Filmvorführer in einem Mailänder Kino. Er kramt nach der zweiten Filmrolle und summt eine Ennio Morricone-Melodie. Es läuft mal wieder für eine Handvoll Dollar. Oder was doch, zwei glorreiche Halunken. Ich weiß es nicht und mein Onkel vielleicht noch viel weniger, aber es spielt keine Rolle, denn er ist da im Projektorraum und pult sich Popcorn aus den Zähnen mit dem Streichholz. Versteht sich. Und wie wir unter einem Akazienbaum sitzen, im Hof einer verlassenen Kirche, in einer zugrunde gerichteten Hafenstadt, frag ich, Dimmi zio, was ist Zeit?
Nipote, erwidert er. Nipote, Nipote, Piano, eh? Hat dir mein Bruder etwa nicht beigebracht, dass Sonnenuhren Wählscheibentelefone sind, um Erinnerungen zurückzurufen? Ich bin Zeit, ich bin Raum, ich bin alles, ich bin nichts, ich bin der Eiermann, ich bin das Walross, Gugu, Gechub, was ich bin, ist eine Idee. Zieh die ab und was bleibt, sind Hirn, Haut, Haar, aber ich habe keine Heimstätte. Hab keinen Namen, den ich den eigenen heißen könnte. Was ich habe, ist nichts. Was ich habe, ist nichts zu verlieren und eine Welt zu gewinnen.
Samuel Tesfu. Das war total ergreifend und toll. Und als ich vorhin gesagt habe, Rock'n'Roll, das ist auch Rock'n'Roll. Danke, danke. Ja, so ein bisschen schon. Also, wie gesagt, Tamir Tesfu zu erleben unter anderem im Rahmen des 30. Poesiefestivals am 11. September beim Poesiefestival im Poets Corner von 16 bis 18 Uhr in der Zitadelle Spandau. Vielen Dank, dass du da warst. Danke.